Ich lese den Predigtext aus 2. Samuel 9, die Verse 1 bis 13. Jetzt ist David schon König, er hat sich etabliert, Jerusalem ist die Hauptstadt, die Bundeslade ist dorthin gebracht und die wesentlichen Kriege sind alle siegreich beendet. Und dann lesen wir 2. Samuel 9. David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König fragte: Ist da noch jemand vom Hause Sauls, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba antwortete dem König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König fragte: Wo ist er? Und Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machias des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machias des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir das ganze Ackerland deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Da fiel er nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul gehört hat und seinen ganzen Hause, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte. Bring die Ernte ein, damit es das Brot sei des Sohnes deines Herrn. Und er sich davon nähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte und sprach zum König: Ganz so, wie mein Herr der König seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht tun. Und zu Mephibosheth sprach David: Esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Er aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ist da noch jemand vom Hause Sauls, Jonathans Nachkommen? Wir erinnern uns, Jonathan und David hatten einen Freundschaftsbund geschlossen, zu der Zeit, als David noch flüchten musste vor den Nachstellungen von König Saul, der ihm nach dem Leben trachtete. Und dann wird ihm gesagt: Ja, ist noch jemand da? Eigentlich waren sie alle umgekommen in dem Philisterkrieg. Jonathan, seine Brüder, Saul selbst waren alle umgekommen. Und dann ist da noch dieser eine, Mephibosheth. Und dem König David wird gesagt, er wohnt an einem Ort namens Lodabar, das heißt keine Weide. Und keine Weide heißt auch Dürre, Armut. Das ist von einer tiefen Sinnbildlichkeit. Wenn wir uns erinnern, dass Saul, dieser von Gott verworfene König, ein Sinnbild ist für Adam, wie ich in der ersten Predigt der Predigtreihe sagte, für Adam, der ebenfalls von Gott verworfen wurde, so wie Saul auch verworfen wurde. Und wie Adam dann außerhalb des Paradieses einen Acker bestellen muss, der Dornen und Disteln trägt. Und wenn wir bedenken, dass diese Tatsache, die im ersten Buch Mose beschrieben wird, alle Nachkommen Adams betrifft, dass wir nämlich ein vergängliches Leben als Knechte führen und nicht mehr als Herren dieser Schöpfung, wie Gott eigentlich Adam eingesetzt hatte, dann ist die Sinnbildlichkeit klar. Mephibosheth, der ein Nachkomme Sauls ist, des verworfenen Königs, lebt nicht zufällig an einem Ort, der heißt keine Weide. Es gab dort wahrscheinlich kaum erfolgreiche Ernten, der Hunger gehörte schon zum Normalzustand. Deswegen kann Mephibosheth als Sinnbild aller Adamskinder, als ein Sinnbild für uns alle verstanden werden. Wir leben ohne Jesus Christus außerhalb der Fülle Gottes in der Dürre. Jesus aber ist der gute Hirte, sagt er, ich bin der gute Hirte. Er knüpft damit an Psalm 23, wo gesagt wird, der gute Hirte weidet seine Schafe, er führet mich zu einer frischen Weide, nicht? Auf grünen Auen. Wir hatten schon gesehen in den letzten Wochen, dass David ein Sinnbild für Jesus Christus ist. In dieser Geschichte wird das noch einmal sehr schön deutlich. Ich möchte also diese Begegnung einmal zwischen David und diesem Mephibosheth in dieser Hinsicht auslegen und die Hintergründe genauer betrachten. Ein erster Gedanke ist, dass David mit dieser Tat endgültig und grundlegend die Feindschaft überwindet, die zwischen dem Hause Sauls und ihm ja bestand. Diese Feindschaft ging nicht von David aus, sie ging ganz einseitig von Saul aus, der eifersüchtig war. Und David war die ganze Zeit über darauf ausgerichtet, diese Feindschaft zu beenden, indem er immer wieder die Hand ausstreckte und Saul seine Freundschaft, seine Loyalität zeigte. Aber Saul wollte nicht. Er hielt fest an seiner Feindschaft bis in den Tod. Aber schon damals, als David immer wieder weichen und sich verstecken musste vor den Nachstellungen des Königs Sauls, da schloss er einen Bund mit Jonathan. Es war der einzige der Familie Sauls, der erkannt hatte, dass David der von Gott gesalbte rechtmäßige König ist. Und deswegen beugte er sich und sagte, du wirst König sein und ich werde allenfalls der Zweite nach dir sein. Und da schließen sie einen Bund, einen ewigen Bund, der schon auch die Nachkommenschaft im Blick hat. Jonathan sagt, tue Barmherzigkeit an meinen Kindern und Kindeskindern, wenn du König bist. Er sorgt vor. Also als die Familie Sauls noch insgesamt ganz von der Feindschaft bestimmt war, gab es schon dieses Freundschaftsangebot und diesen Bund. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, profitiert jetzt von diesem Bund. Er wird begnadigt, er bekommt einen Platz an der königlichen Tafel. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, dass Jesus für uns starb, als die Menschheit noch ganz in der Feindschaft gegen Gott sich befand. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Gottes Feinde waren. Am Kreuz schuf er die Grundlage für einen neuen Bund und er setzte dann diesen Bund mit dem Abendmahl ein und besiegelte ihn. Und aufgrund dieses Bundes, der Versöhnung stiftet zwischen Gott und Mensch, erfahren wir die Gnade, dass wir Gäste sein dürfen am Tisch unseres Herrn. So wie Mephibosheth ein beständiger Dauergast nun werden durfte an der Tafel des Königs. Er selbst brachte überhaupt nichts mit, was dies verdient hätte. Er war ein Krüppel. Er war noch nicht einmal fähig, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, geschweige denn irgendetwas für den König zu tun. David, lesen wir in dem Text, versorgt ihn nicht nur, sondern er setzt ihn wieder in das Erbe ein. Und auch das ist von einer sehr schönen Sinnbildlichkeit. Er bekommt sein Erbe zurück. Als Saul im Krieg gegen die Philister gefallen war und das ganze Land unter fremde Herrschaft kam, da verlor die Familie auch ihren ganzen Grundbesitz. In das Gericht Gottes über diesen König, Saul, den er verworfen hatte, waren alle der Familie mit hineingezogen worden. Sie hatten deswegen alles verloren. Mephibosheth, lesen wir an anderer Stelle, war bei der Flucht in diesem Krieg gestürzt. Er war hingefallen, von der Amme fallen gelassen worden und seitdem lahm an beiden Beinen. Ein treffliches Bild, finde ich, des natürlichen Menschen, der seine Herrlichkeit verloren hat, die Gott ihm ursprünglich in der Schöpfung zugedacht hatte. So sagt es ja auch der Apostel Paulus. Wir sind geistlich so schwer beschädigt, wie die Gelähmten, zum Guten nicht mehr fähig. Und wir erfahren eine ähnliche Gnade, wie David sie dem armen Mann Mephibosheth zukommen lässt. Wir werden ja nicht nur hier und jetzt von Gott versorgt, mit dem, was wir alltäglich zum Leben brauchen, und auch nicht nur hier und jetzt in unserem Leben mit geistlichen Gaben versorgt, das heißt mit der Vergebung unserer Sünden, mit der Gabe des Heiligen Geistes, mit dem Frieden Gottes, mit der Freude aus dem Evangelium. All diese Dinge bekommen wir täglich, wenn wir sie nehmen wollen, an der Tafel des Königs. Aber es ist ja noch mehr. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 3 und 11, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem geistlichen Segen im Himmel gesegnet durch Christus. In ihm, also in Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Und in 1. Petrus 1, 3 und 4 lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unbefleckten, unvergänglichen, unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Das ist also die herrliche Botschaft, die wir hier in der Bibel finden, dass wir durch Jesus alles das wiedererstattet bekommen, was wir durch die Sünde verloren haben. Wir werden in den Stand als Kinder Gottes gesetzt. Und was bringen wir dafür mit? Was bringen wir dafür mit? Sind wir nicht vielmehr wie Lahme und Blinde, die dahertappen und den Weg nicht finden? Und wenn wir ihn auch kennen, den Weg, dann können wir ihn doch nicht gehen, weil uns die Kraft fehlt. Wie oft haben wir unsere Beziehung zu Gott verwirkt, haben die Freude am Herrn und unseren Frieden verloren, Dinge, die innerlich in uns zerstört wurden. Und wir kommen aus diesem Teufelskreis nicht heraus, aus dem Teufelskreis der Sünde, die in uns selbst ist, die uns verwundet. Von innen, aber auch von außen, muss man ja sagen. Wir wurden zum Beispiel von irgendeinem Menschen vielleicht durch irgendeine Sache oder Äußerung verletzt. Wirklich real vielleicht, nicht nur eingebildet. Wie Mephibosheth ja eine wirkliche Verletzung hier erfährt, es ist ja nicht seine Schuld. Es ist sein Schicksal, das Schicksal vieler Menschen, dass sie schwer beschädigt werden im Leben durch andere Menschen, durch die Umstände. Und dann werden sie getrieben, es irgendwie auszugleichen. Und dann zahlen sie es den anderen heim. Und man lässt seinen Frust an anderen Menschen aus. Wir fügen Verletzungen zu, weil wir selber verletzt sind. Das ist doch die Wahrheit. Wir sind wie oft ein verwundetes Tier, was die Hand beißt, die füttern will. Und das war der Teufelskreis, in dem Saul ja gefangen war. Und Saul hat den von sich gestoßen, nämlich David, der allein einzig hätte helfen können. Aber durch diesen David, der in der Nähe des Königs war, wurde dem König Saul tagtäglich vor Augen geführt, dass dieser David etwas hatte, was Saul nicht hatte. Nämlich Erfolg. David gewann seine Kriege und er hatte die Gunst des Volkes. Und immer wenn Saul David begegnete, wurde ihm deutlich, dass er selber ein verworfener König ist, der den Königsthron gar nicht mehr ausfüllen kann, der beiseite treten müsste. Und deswegen hasste er David. Wir können in 1. Samuel 20 Folgendes lesen. Vers 25. Der König saß an seinem Platz, wie er gewohnt war, und Jonathan saß ihm gegenüber, und Abner, das war sein Feldhauptmann, setzte sich neben Saul. Davids Platz aber blieb leer. Das ist auch ein schönes Sinnbild. Da ist dieser König, der krampfhaft daran festhält, etwas zu behaupten für sich, was er längst verloren hat. Das ist ein Sinnbild des Menschen. Wir wissen, dass wir verworfen sind von Gott, dass wir sterben werden, dass wir nicht gewinnen können. Nicht? Und Jesus, der uns vorgestellt wird als der wahre König und der Friedefürst, der kann nicht seinen Platz einnehmen, da wo der Mensch daran festhält, selber König sein zu wollen. Ganz einfach. David zog es vor, lieber nicht an der Tafel Sauls zu sein, wo man ihn gar nicht haben wollte, vielleicht nur zum äußeren Schmuck, Das wollte Saul sicherlich schon, wie auch der Mensch immer gerne sich mit religiösen Dingen schmückt oder den Segen Jesu gerne nimmt, um sich selber aufzuwerten, nicht aber um Jesus den Platz einzuräumen, dass er herrscht und bestimmt. Und deswegen kann man sagen, Jesus zieht sich überall dort zurück, wo man ihn nicht haben will, wo der Mensch seine eigene Verworfenheit nicht anerkennen will und Gott mit den eigenen Kräften dienen. Da bleibt dieser Platz unbesetzt, der Platz Jesu. Denn Jesus weicht, so wie David wich. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Wahrheit ist nicht in uns, habe ich eigentlich immer so gehört, dass der Apostel Johannes damit sagen will, wir liegen dann falsch. Ne? Die Wahrheit ist nicht in uns, wir liegen falsch. Ne? Nein, ist aber viel tiefer, denn Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das heißt, wo Menschen ihre eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit vor Gott nicht anerkennen, da ist die Wahrheit nicht in ihnen. Und das heißt, Jesus Christus selber ist nicht da. Der Platz bleibt leer. Die Welt will Jesus Christus nicht als ihren rechtmäßigen König anerkennen. Und darum hat die Welt ihn hinausgestoßen und ihn gekreuzigt. Man kann sagen, dass die Flucht Davids, der ja sogar teilweise dann ins Ausland gegangen ist, zu den Philistern, ne, da ist ja in der Stadt Gath untergeschlüpft, auch ein gewisses Sinnbild ist dafür, dass Jesus hinausgestoßen wurde. Er ging ja sogar, sagen wir im Glaubensbekenntnis, bis ins Totenreich, weil die Welt ihn hasste und umbrachte. Und dann wurde er aber doch unser Erlöser und Heiland. Am Ende, als König Saul dann gestorben war und sein Königreich untergegangen war, da kehrte David zurück aus der Fremde und wurde König in Israel. So ist auch Christus von den Toten auferstanden. Er ist zurückgekehrt und er wird uns alles zurückgeben, was durch die Sünde verloren war. Schauen wir uns noch zuletzt die königliche Tafel Davids an, die so ganz anders ist als die Tafel bei König Saul. Da blieb Davids Platz leer. Es war dort kein Platz für David. An Davids Tafel ist es genau umgekehrt. An seiner Tafel ist Platz für die Sünder. David hat diese Feindschaft überwunden und hat Barmherzigkeit geübt an dem Enkel Sauls. Er zeigt, finde ich, in wirklich vollkommener Weise hier das Angesicht Jesu, der sich über die Sünder erbarmt und ihnen gerne einen Platz an seinem Tisch einräumt. David ist unglaublich großherzig, dass Mephibosheth vor ihm zu Boden fällt und David dann sagt, fürchte dich nicht, macht schon deutlich, was das für eine Szene ist. Nicht? Der musste ja nun schon damit rechnen, dass er ausgerottet wird als letzter Überlebender des Hauses Saul. So war das unter den Königen, ne? Da hat man sich ratzifatzi ausgerottet. Mit Barmherzigkeit konnte der nicht rechnen, aber David sagt, fürchte dich nicht. Ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen. Und hier kann man das Bild noch einmal ein bisschen wenden und sagen, der Sünder, also wir, erfahren Barmherzigkeit auch um eines anderen willen. Gott ist uns barmherzig um Christi willen. Diese beiden königlichen Tafeln sind ein Sinnbild für unsere menschliche Gesinnung und für die Gesinnung Jesu. Während unsere Herzen eng sind und wir uns immer gerne selbst den ersten Platz nehmen und Jesus kaum in uns Raum geben wollen, vor allen Dingen dann nicht, wenn Christus uns in unseren Brüdern und Schwestern begegnet, dann ist es besonders schwierig, ist David großherzig und freigebig, er ist ohne Hintergedanken den Sündern gegenüber. Ich möchte zuletzt etwas vorlesen aus dem Andachtsbuch von Spurgeon, Tauperlen und Goldstrahlen heißt das, und da ist genau zu diesem Vers etwas geschrieben, nämlich zu dem Vers, Mephibosheth aß täglich an des Königs Tafel und er hinkte mit seinen beiden Füßen. Dieser Text ist auch als Übergang jetzt zum Abendmahl, finde ich, ganz passend. Spurgeon schreibt Folgendes, Mephibosheth war kein Schmuck für eine königliche Tafel. Und dennoch hatte er einen Platz an Davids Tisch. weil der König in seinem Angesicht die Züge seines Freundes Jonathan wiedererkannte. Die Kinder des Herrn sind ihm teuer um eines anderen Willen, um Christi Willen. So groß ist die Liebe des Vaters zu seinem eingeborenen Sohn, dass er um seinetwillen seine niedrigen Brüder aus der Armut und Verbannung erhebt zu königlichem Umgang und fürstlicher Tafel. Ihre Hässlichkeit kann ihnen diese Vorrechte nie wieder rauben. Der Krüppel ist ebenso gut Erbe wie der, der laufen kann. Eine königliche Tafel, das ist wahrhaftig eine vornehme Decke für lahme Füße. Bei dem Hochzeitsmahl des Evangeliums lernen wir, herrlich zu sein in unserer Schwachheit, weil die Kraft Christi auf uns ruht. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.